Mein Name ist Tristan Nitsche und ich freue mich, Sie zum Qualitätspodcast Wein und Weltfrieden mit Silvio Nitsche und Lars Fischer begrüßen zu dürfen.
Das war aber wieder, das war wieder ein charmantes Intro da, ohne darauf lang rumreiten zu wollen. Vielen Dank an der Stelle auch dafür, für diese warmen, einleitenden Worte und wärmste Grüße die Elbe hinauf an meinen Mitstreiter Silvio Nitsche. Hallo.
Und ganz lieben Dank. Das Elbe hinauf würde ich vielleicht direkt aufgreifen. Nee, ich würde, du hast mich hinaufgegrüßt.
Genau,
und ich sitze ja hier in Hamburg, du sitzt im schönen und hab Dresden. Das ja, genau, und hab das ja auch gelernt. Würde auch direkt jetzt am Anfang richtig knochenhart mit Kategorien anfangen, zum einen Podcast-Empfehlung.
Ja, wir sind nämlich vollgemeckert worden, dass das immer nur so hinten dran hängt, so als
Appendix. Und hinten dran, genau, da auch so ein bisschen dann irgendwie, die meisten haben schon abgeschalten und kriegen da nicht mehr mit, dass da dann noch Kategorien dann irgendwie.
Also jetzt komprimiertes Wissen direkt am Anfang, los geht's.
Was gibt's? Ich habe in der Tat eine Podcast-Empfehlung, weil ich ja diesen riesen glücklichen Umstand habe, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, dass ich meinen Bootsführerschein bestanden habe. Es war ja ein ganz, ganz großer auch Kindheitstraum von mir.
Jetzt sitzen wir alle in einem Boot. Jetzt einen schönen Dank
auch. Und ich habe es gewagt, dann meinen Bootsführerschein Binnen und See zu machen. Und ein Podcast hat mir da richtig, richtig geholfen. Der kommt aus oder entstand aus einem Blog heraus, Minimal Segeln. Und da kämpfen sich zwei, jetzt weiß ich die Namen von den beiden gar nicht, es macht aber auch gar nichts, durch diese ganzen Fragenkataloge und durch diese ganzen Fragebögen und geben extrem viele Hinweise, Eselsbrücken. Und letztlich konnte ich wahrscheinlich auch nur mit diesem Podcast den Bootsführerschein bestehen. Und daher totaler Querschlag, nichts aus der Weinbranche, aber etwas, was mich im Leben sehr berührt und begeistert hat. Minimal Segeln, der Podcast zum SFB Sportsbootführerschein Binnen und See. Was wäre deine Empfehlung in diese große, weite Podcast-Welt hinaus?
Nein, nur heißt es ja hier Wein und Weltfrieden. Und der Weltfrieden ist ja zurzeit ich will nicht sagen in Gefahr, aber vielleicht doch. Da kann ich einen Podcast empfehlen, und zwar Alles ist anders, Krieg in Europa. Der wird vom, oh Gott, WDR, SWR und RBB, glaube ich, verantwortet. Also wieder die öffentlich-rechtlichen Kollegen, erfahrene Radiomacher, die das, finde ich, sehr journalistisch wertvoll aufarbeiten und sich mit, wie soll ich denn das jetzt schon mal formulieren, sich mit Meinung so halbwegs zurückhalten. Ja, greift ja so ein bisschen um sich, dass so gerade bei diesen doch schwierigeren Themen, auch so was Politik betrifft, immer mehr Journalisten sich hervortun mit ihrer Meinung und einen Kommentar abgeben. Und ich die Hälfte davon abschmettern würde mit den Worten, wer hat dich denn um deine Meinung gebeten? Ja, sonst ich finde, dass die Aufgabe der Information das Wichtigste ist und auch sicherlich, und da kommt ja schon genügend persönliche Meinung und Empfinden dazu, der Journalisten, nämlich wenn sie Dinge sortieren, also welche Informationen wird geprüft, was wird ausgewählt, was wird für die Reportage und die Informationen an Daten, Fakten irgendwie ausgewählt und dem Zuhörer, Zuschauer überantwortet. Da ist ja schon genug Persönliches mit drin und ich brauche da nicht noch irgendwie ja, irgendeinen alternden Chefredakteur oder eine alternde Chefredakteurin, die der Meinung ist, sie müsse sich auch nochmal im Fernsehen sehen oder ihre Stimme nochmal irgendwo zu Gehör bringen und irgendwie auch nochmal was sagen. Die habe ich nicht gefragt, die fehlt mir nicht in meinem Leben und ich bitte da um Informationen. Das machen die in dem Podcast ganz gut und da ist ja die Informationslage um den Krieg in der Ukraine und alles, was da dran hängt, ist ja nun schon verwirrend genug, da kommen andere und irgendwelche Meldungen und das finde ich gut aufgearbeitet. Das waren jetzt sehr also ernste Worte für ein launiges Intro in einen Weingedanken-Podcast. Ja. Hast aber gefragt. Aber es
ist ja ein Weingedanken-Podcast. Also daher ist es ja nicht nur Wein. Ich bin ja ähnlich abgestriffen.
Schwoffen.
Abgestreift, abgestriffen.
Abgeschwoffen.
Abgeschwoffen.
Ich schweife genau. Ab, bin abgeschwoffen.
Wie du und da,
ja. Ein Hoch auf die deutsche
vielleicht,
Sprache.
Vielleicht kann ich das Thema zurück zu den Kategorien dann einfach lenken. Weinwissen, also da Thekenwissen.
Thekenwissen.
Hast du dich vorbereitet? Also du hast mir ja versprochen, dass du dich vorbereitest oder soll ich
Wir müssen das vertagen. Mit
etwas ausführlicheren Thema. Okay.
Wir müssen meine ernstzunehmende inhaltliche Vorbereitung, wir müssen das vertagen. Ich blende jetzt mit meinem Wissen aus der Lameng, wie es so schön heißt, und kann ja, sicherlich punkten.
Du kannst auch mit Interesse dann irgendwie glänzen. Du hast
dann
ja
kann ich, also dann kann ich, wenn du Weinwissen zum Thema Champagner vielleicht vorbereitet hättest, dann könnte ich vielleicht helfen. Aber das ist ein Steckenpferd. Aber
im weitesten Sinne eigentlich überhaupt nicht. Denn was ich eventuell zum Besten geben würde, wäre, hast du schon mal die Verbindung von Schultern und Wein wahrnehmen können? Und also nicht, dass man sich an die Schultern lehnt, wenn man zu viel Wein getrunken hat, das kann auch passieren.
Naja, wenn man keine Ahnung, wie diese Flaschen heißen, Nebukadnezar, Balthasar, so eine Riesenflasche, müsste man auf seine Schulter auflegen, um sie einschenken zu können.
Nee. Könnte man auch, aber es geht mir um die Füllstände beim Wein. Also da sprichst du von verschiedenen Füllständen und man unterscheidet eigentlich so im mittleren Bereich, und da kommen dann die Schultern zum Tragen, von Mitschulter, Upper Shoulder, Lower Shoulder, Low Shoulder. Das schon mal gehört oder noch gar nicht?
Nee, noch gar nicht. Da muss ich jetzt an der Stelle.
Also wenn du anfängst, Wein zu sammeln und irgendwann sehr reife Weine kaufst, dann kommuniziert man über den Füllstand. Also wie viel
Wein noch in dieser Flasche. Das ist korrekt. Da kann ich dir zufrieden zustimmen. Das ist richtig.
Dankeschön. Und wenn eben ein Wein so um die 20, 30, 50, 70 Jahre alt ist,
dann kann man dann einfach feststellen, da ist wenig drin.
Dass nicht mehr ganz so viel drin ist und dass das letztlich auch für den Zustand des Weines bringt, also spricht, welche Füllhöhe er hat, also ob er noch High-Fill ist, was bei einem sehr, sehr alten Wein relativ unwahrscheinlich ist, sondern also man sagt so, in den ersten 10 Jahren verliert ein Wein relativ selten an Füllmenge, dann hast du ja oben diesen Flaschenhals und das Ganze, man muss sich da so eine Bordeaux, so eine klassische Bordeaux-Flasche vorstellen, also so eine relativ hochgezogene konische Flasche, die oben dann eben so diese Schultern hat, diese sogenannten Schultern hat. Wenn man into neck, also im Flaschenhals sozusagen, wenn der Wein sich da noch befindet, dann ist er noch sehr, sehr gut gefüllt. Bei einem 15, 20 Jahre alten Wein ist das mehr als wünschenswert. Base neck ist im Prinzip immer, dass er immer noch in im Flaschenhals, aber schon an der Schulter ganz leicht angekommen ist. Und dann beginnen eben diese verschiedenen Abstufungen. High Shoulder, Top Shoulder, Upper Shoulder, High Mid Shoulder, Mid Shoulder, Low Shoulder, Below Shoulder. Und dann fängt es an, kritisch zu werden. Und wenn ein Wein unter Below Shoulder, also unterhalb dieser
Verwölbung, dann kann man ihn kaum noch schultern, rein geschmacklich, meinst du?
Dann sollte man vorsichtig sein. Das spricht dann letztlich für die Qualität des Korkens und dann letztlich daraus resultierend auch für die Qualität des Weines. Also das ist die Verbindung von Schulter und Wein. Kategorie Ende, neue Kategorie, packe meinen Koffer. Komm, wir
ziehen jetzt drei Kategorien.
Was würdest du mit in den three in a row? Was würdest du mir mit auf die Insel mitnehmen?
Ich würde, also da haben wir ja was vorbereitet. Endlich können wir über den Champagner sprechen. Wir können, das nehme ich dir jetzt weg, Silvio. Ich würde einen Gosset mitnehmen. Einen Champagner, der wie kaum ein anderer für dieses oldschoolige, muffige Ding steht, was ich wahnsinnig gerne mag. Und da gibt es noch eine Anekdote. Ein Anekdötchen dazu, ein Hintergrundwissen, was uns zum heutigen Thema bringt, Silvio. Ich finde, das habe ich sehr gut vorbereitet. Kann mich da selber an der Stelle nochmal loben und übergebe jetzt für die Hintergrundgeschichte an dich.
Für die Hintergrundgeschichte? Also die Hintergrundgeschichte kenne ich jetzt nicht, die du vorbereitet hast, aber Gosset mag ich persönlich sehr, sehr. Hatte auch großartige Erfahrungen. Ist ja eines der ältesten Wein- Weinhäuser, die es in der Champagne gibt, oder Weinhandelshäuser, einen der ältesten Weinproduzenten aus dem späten 15. Jahrhundert. Und sie haben es geschafft, einen eigenen Stil zu prägen. Und was ich eigentlich großartig fand, ist, dass Gosset ein Champagnerhaus, was für mich in meiner Zeit in Bergisch Gladbach in Köln allgegenwärtig war. Wir haben dem Haus damals auch sehr viel zu verdanken. Die hatten unter anderem einen Weinkartenpreis ausgeschrieben, einen Champagnerkartenpreis, den wir glücklicherweise nicht nur einmal gewinnen durften damals mit dem Restaurant Dieter Müller. Wir eine relativ umfangreiche Champagnerkarte hatten. Da fällt mir nämlich jetzt beim Erzählen ein, dass eine der Hauptpreise war eine Reise in der Champagne, die ich damals mit Dieter Müller hätte zusammen antreten sollen, die wir niemals angetreten haben. Also ich habe noch einen Koffer in der Champagne stehen. Da müsste eigentlich nochmal nachhaken, ob das nochmal möglich wäre. Vielleicht
also dann sollten wir jetzt dann
so als Begleitpersonal dann einfach
und
mit
losfahren.
Sozusagen. Was ich aber großartig finde, ist eigentlich so dieses Sinnbildliche dafür, dass der Erfolg eines Weines, eines Schaumweins, eines Champagners, das spricht aber für die gesamte Weinbranche, oftmals zum einen an Personen geknüpft ist. Also welche Person dieses Weingut vertritt, teilweise den Weinmarkt, welche Aktivitäten die haben. Da möchte ich nicht nur auf soziale Medien irgendwie zu sprechen kommen, sondern allgemein eben in der Präsenz. Und ich habe das ganz oft in meiner Weinbranche oder meiner Weinbranchentätigkeit erlebt, dass Menschen unglaublich dafür verantwortlich sind, wie die Entwicklung eines Weingutes in der Außenwahrnehmung dann letztlich, wie es sich entwickelt. Also unter anderem sinnbildlich dafür Stefan Maas, das Weingut Robert Weil damals repräsentiert hat und für den Erfolg Ende der 90er extremst verantwortlich ist. Peter Bohn für Schloss Proschwitz, um hier im Sächsischen zu bleiben, der als Verkaufsleiter ähnliche Erfolge zu verbuchen hat und dafür gesorgt hat, dass eben national Proschwitz einen richtigen Begriff wurde. Und eben die damaligen Tätigkeiten von Gosset, seien es verschiedene Wettbewerbe, seien es verschiedene Präsentationen. Und irgendwie ist das Haus, habe ich das Gefühl, komplett versunken. Also nicht das Haus, aber die Wahrnehmung innerhalb der deutschen Weinszene. Und hast du da irgendwie anderes zu berichten? Oder also es ist für mich, ich weiß nicht, ob das Marketing ist, also ob das Marketing-Aktivitäten
alles,
sind, ob das
ist Marketing
Personen oder was.
Und man muss es natürlich
auch Marketing mal unterscheiden.
Also wenn man nach Deutschland guckt oder wenn du auf ein kleines Weingut guckst, was einem, ich sag mal, eher meist ein Familienbetrieb ist, ja, dann hast du den, der den Wein macht, der ist ja meistens der Fokus genau darauf, einen guten Wein zu machen, und dann wird nach links und rechts geguckt, wer kann denn jetzt hier nochmal PR und Marketing machen, ne? Dann wird noch irgendwie inner aus dem Hut gezaubert und dann muss der so losziehen. Also bei diesen kleineren Weingütern ist natürlich dieser Marketing, die Aktivität da nicht besonders groß, und bei diesen Luxus-Brands wie eben, oder Luxusartikeln, die dann eben im Schaumweinsektor sind, da wird schon relativ viel Wert auf Marketing gelegt, und entweder hat Gosset die falschen Marketing-Schwerpunkte gesetzt oder aber hat sich dafür nicht weiter interessiert, oder die anderen haben ihm schlicht den Rang abgelaufen, ja, also wo ich meine, die ganzen großen Häuser, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Lanson, Moje.
Die LVMH-Gruppe, genau.
Genau, also all das, was da so kommt, die haben, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, alles richtig gemacht, aber die stehen marketingtechnisch zumindest gut da. Aber wollen wir uns vielleicht, nun bin ich kein Marketing-Experte, vielleicht nochmal einen Experten dazu holen. Ein lieber Freund von mir, Philipp von Reden Lüttgen, der war seines Zeichens mindestens 11 Jahre oder glaube ich 12 Jahre Marketingdirektor bei Porsche.
Wow.
Und hat sich genau mit diesen Luxusbrands und all dem Marketing auseinandergesetzt und hat das Marketing in insgesamt 26 Ländern, glaube ich, verantwortet. Wir schalten den jetzt hier mal dazu. Oh. Ne? Also das quasi so eine Art prominenter Mensch, den wir hier in unseren Reihen, in unseren bescheidenen Reihen begrüßen dürfen. So, sie muss jetzt geschaltet werden, und Achtung, da ist er.
Ja, hallo. Wie schön,
ja,
dabei sein zu dürfen.
Hallo aus Dresden. Also da, welche Überraschung, Lars. Also da.
Ja, wir haben hier Experten,
hätte ich nicht mitgerechnet.
Werden hinzugeschaltet, weil wir, wenn wir selber nicht weiter wissen, fragen wir wen, der es weiß. In dem Fall ist es eben jener geschätzte Philipp. Philipp, wir haben uns gerade befasst mit dem Thema Marketing bei Wein. Nun klingt das, was sind denn so diese Mechanismen, die man als Unternehmen und, sag ich mal, wenn ihr jetzt ein großes Champagnerhaus nimmt, welche Hebel muss ich denn in Bewegung setzen, um meinen Wein oder meinen Champagner weltbekannt zu machen?
Ja, ich glaube, für all die da draußen, die nicht das Wissen mitbringen, das ihr beiden habt, ist es ganz wichtig, einfach sichtbar zu werden in den Regalen und nicht nur beim ersten Kauf, sondern dann in Erinnerung zu bleiben. Also wenn ich jetzt der große Champagnerhersteller sein möchte und sehr hohe Volumina verkaufen möchte, würde ich ein Label kreieren, was immer wieder einfach auftaucht vor dir und man es kaufen möchte. Es spricht ja überhaupt nichts für die Qualität, was so ein Label hergibt. Aber man kann ja pretenden. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft des Marketings, die gerade in diesem Bereich sehr wichtig ist.
Und wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt neulich gerade so eine sagen wir mal, negative Erfahrung gemacht. Ich habe irgendwie was bestellt und da war Wein dabei mit ganz fetzigen Labeln. Auf dem einen stand irgendwie, keine Ahnung, 18 alle Burgundergrau, fand ich ziemlich lustig. Und dann gab es noch einen so 50, also konnte man so mit einem Stift auf der Weinflasche ankreuzen, 50 Gründe, warum man diesen Wein trinkt. Also mein Geburtstag, dein Geburtstag, Heiratstag, was weiß ich, keine Ahnung. Und in beiden Fällen war der Wein schlicht scheiße. Wie nachhaltig muss denn so ein Label sein? Also wenn ich dann nur einfach aufgrund des Labels kaufe und dann der Scheiße schmeckt, kaufe ich dann noch dann nie wieder, oder?
Ja, aber gerade wenn du so einen Wein hast, wo du 50 Checks drauf machen kannst, hast du die Sicherheit, dass der Wein im Zweifel nie dann getrunken wird, wenn er verkauft wurde. Also so einen Wein kaufst du ja, um ihn zu verschenken. Und dann machst du Mamis Geburtstag, Papis Geburtstag, mein Geburtstag, 50. Geburtstag und hast du schon mal 50 Gründe, diesen Wein zu verschenken und hast ihn wahrscheinlich selber nie getrunken. Und das wird ja genau das sein, wo der Hersteller dann drauf aus ist, dass jemand den Wein kauft, weil es einfach ein super Gaudi ist, den zu verschenken. Und das passiert dann immer wieder, weil alle das Label gesehen haben und gesagt haben, guck mal, kann man doch super geil verschenken, diesen Wein. Bis er dann getrunken wird und dann wird er das Versprechen oder die Hoffnung enttäuscht, weil er dann scheiße schmeckt. Und dann kauft man halt nicht wieder. Aber bis dahin hat man wahrscheinlich 50.000 Flaschen verkauft und ist total glücklich über dieses kreative Label.
Aber ist das, wenn ich kurz zwischengrätschen darf, hallo erstmal aus Dresden, ist das dann nicht irgendwie weg von dem, was Wein eigentlich ausmachen sollte? Also sprich, Qualität weg von dem Menschen, die dahinter stehen. Also bei den 2% Qualitätswein, die weltweit produziert werden, wo man sagt, man hat das, was wir als etwas gehobenere Weintrinker, und das ist nicht wirtschaftlich gemeint, sondern rein vom qualitativen Ansatz, was wir mit Wein in Verbindung bringen, nämlich dass ein Mensch dahinter steht, dass eine Philosophie dahinter steht, bleibt das alles nicht dann auf der Strecke? Also bedient es nicht diese 98% Scheiße?
Ich glaube, dass das total auf der Strecke bleibt. Und was sehr schade ist, weil ja weiterhin Menschen mit Wein irgendwas Besonderes in Verbindung bringen, aber keine Ahnung von Wein haben. Und deswegen gehen sie halt im besten Falle ja in einen Weinladen und werden nicht beraten und kaufen dann ein Label. Und dann sind sie enttäuscht. Und das wird dann ist genau das, was du gesagt hast, Silvio. Das ist dann, hat nichts mit dem Versprechen, mit den Menschen dahinter zu tun, sondern ist einfach nur der Versuch, irgendwas in die Welt zu bringen, was gekauft wird. Und dann fragt man sich aber auch, ob dann die Menschen, die dahinter sind, wirklich so ein Versprechen überhaupt mitgeben wollen oder ob sie nicht einfach nur Volumen generieren wollen.
Und um ein Gefühl dafür zu kriegen, kann man verallgemeinern schönes Label, blöder Wein?
Ich habe jetzt so ein Label vor Augen, wo ich das nicht sagen würde. Das kennt ihr bestimmt auch. Ich glaube, es ist ein portugiesischer Rotwein, dieser Fabelhaft. Mhm. Da sind immer so Märchengeschichten auf dem Label. Und ich finde den Wein ganz gut, tatsächlich. Wirst du mir gleich entweder widerlegen oder bestätigen. Und der hat halt einen super Wiedererkennungswert. Also, den kann man kaufen, keine Ahnung, Flasche kostet 14, 15 Euro. Label ist cool, bleibt in Erinnerung und ich finde, da ist so ein Win-Win drin. Du hast, kommst in den Laden, siehst den, sagst, ah, den habe ich schon mal getrunken, kaufe ich wieder. Deswegen würde ich nicht sagen, geiles Label, scheiß Wein. Vielleicht kann man aber sagen, scheiß Label, guter Wein. Ja, weil die mehr auf die Qualität achten bei den Weinen, denen ist vielleicht das Label egal. Und die machen dann halt ihr Chateau da drauf oder machen einfach einen einfachen Schriftzug oder einen orangenen Sticker drauf auf ihren Champagner und sagen, es reicht schon.
Aber wenn ich jetzt so an die großen Häuser denke, wie jetzt, da ist jetzt Moët oder was auch immer, da ist es ja nicht nur ein Label, da gibt's ja noch, da ist ja ein fettes Marketingkonzept dahinter. Also Events, Sponsoren und so weiter und so weiter. Philipp, sag mal, in welcher Größenordnung bewegt man sich denn in so einem Unternehmen? Was wird denn da, also rein prozentual, an Budget für aufgewendet, um marketingmäßig volle Kanne zu gehen?
Ja, ich glaube, so Moët und Wirft, das kann man pauschal nicht sagen, was prozentual da rausgeht, aber es ist schon zweistellig sicherlich, gerade wenn die so präsent sein wollen. Und ich glaube, also wenn ich in den Weinladen gehe und nach einer Flasche Wirft Liqueur fragen, verdreht die Dame hinterm Tresen die Augen und sagt, wollen Sie nicht einen richtigen Champagner kaufen? Wenn sie schon das Geld ausgeben und die Massen, die Wirft Liqueur, nehme ich einfach mal an, produziert, sind so hoch, dass sie halt auch Massen in Marketing investieren können und auch müssen. Also einfach um präsent zu sein und zu sagen, boah, die trinken Wirft Liqueur dahin, das ist ja der absolute Knaller. Und ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Sind denn die Wirft Liqueur Trinker die Kenner oder sind das einfach nur die möchte gern Champagner trinken?
Also ich denke, dass vielleicht gar nicht auf das Label runtergebrochen. Oftmals Weinfirmen, die eine solche Präsenz im Markt haben, es mehr geschafft haben, dass man ein Gefühl und nicht den Wein trinkt. Und ich weiß nicht, ob das grundsätzlich Marketing oder die Aufgabe von Marketing ist. Also dass es eben nicht um die Weinqualität, sondern um das Weingefühl, um das Sein. Also wenn ich eine tolle Marke trage, dann trage ich ja vielleicht auch mehr das Gefühl und dass das möglichst jeder sehen kann, als die wirkliche Qualität. Oder wenn ich ein tolles Auto fahre, fahre ich ja mehr das Gefühl und dass das möglichst jeder sehen kann, als dass ich die Fahrkultur darin bewerten kann. Und das kann man ja so weiterdrehen. Und so ist es, glaube ich, dann auch im Weinbereich, dass jemand, der sehr viel für Marketing ausgibt, mehr auf diese emotionale Seite setzt. Oder sehe ich das falsch?
Aber ich glaube schon, dass man Lebensgefühl kauft. Ja. Also ich
kann man das auch anders aufziehen? Also könnte man im Marketing, oder ist es dann nicht die Aufgabe vom Marketing? Also dass ich nicht versuche, das Gefühl, sondern die Qualität und das Versprechen damit zu transportieren?
Ich glaube, das wird heutzutage differenziert. Also es gibt so eine Markenbildung, die natürlich irgendwie das Marketing in sich hat, und dann gibt es diese verkaufsunterstützenden Maßnahmen. Und eine verkaufsunterstützende Maßnahme wäre das Label, was Lars angesprochen hat, wo 50 Kästchen drauf sind, die man anhaken kann und wo alle Lust haben, es zu verkaufen. Also da geht es nur darum, Volumen zu machen. Und dann dieser Bereich, wo du so Brandbuilding, Image Generierung machst und versuchst, das Lebensgefühl aufzubauen, das ist sehr total stark. Und das können nur sehr wenige. Und dann ist es dieses Dabeisein und Lebensgefühl erhaschen und Wertigkeit suggerieren und kaufen, kann man durchaus schaffen. Und da hast du total recht, dass das mit, also jeder verbindet mit Moët und Wirf und diesen großen Champagnern oder vielleicht auch mit einem Schneider-Weißwein irgendwie ein Gefühl von Erhabenheit und Lebensfreude, was ja total krass ist, dass man das mit dem Label im Endeffekt in Verbindung bringen kann.
Ein gutes Beispiel dafür ist jetzt ja gerade Sansibar, ja, also diese Schenke auf Sylt, die sich nun bei, glaube ich, Lidl mit einem großen Sortiment eben auch Wein und Schaumwein etc. hinstellt. Und da geht es rein um dieses Sansibar-Strand-Feeling, glaube ich. Ja, da geht es um und Verkaufen von Produkt.
Ich meine, der Inhaber der Sansibar hat ja anscheinend einen riesengroßen Weinkeller unter diesem Strandlokal und scheint total erpicht darauf zu sein, das auch zu präsentieren und dieses Gefühl zu vermitteln, was ich total cool finde. Aber gerade mit der Sansibar, finde ich, mit diesem Label, ist für mich zum Beispiel abschreckend. Also ich finde die Sansibar ganz cool, finde aber Leute, die diese beiden gekreuzten Schwerter hinten auf ihrem Auto haben, eher scheiße.
Das ist leicht lächerlich, ja. Da bin ich bei. Da gibt's aber auch so Klamottenmarke, glaube ich, inzwischen. Ne? Man kann auch
T-Shirts. Ja, die Pest ist also mit Camp David Bums. Geht das dann auch wieder genau. Her. Also das ist, ich finde, der
verpasst dann Marketing Zeit. Nach hinten los. Also wenn ich so, weil die haben ja dort in der Sansibar ja mehr oder weniger eigentlich alles richtig gemacht, weil sie es geschafft haben, aus einer kleinen Bude eine Riesenkiste zu fahren. Also rein vom Arbeitsaufwand haben die ja richtig angepackt. Aber irgendwas muss ja dann dieses noch vor 10 Jahren extreme positive Image, dass man sagt, ich fahre heute in die Sandibar oder ich habe dort meinen Wein getrunken oder ich bestelle dort meine Weine, muss es ja gekippt haben, dass man sagt, hey, wenn du das auf dein Auto klebst, dann brauchst du nicht mehr viel. Das also ist ging dann so Marketing nach hinten los, um die Frage nochmal zu
formulieren? Ich glaube, die haben sich auf eine Zielgruppe konzentriert, die das geil findet. Also insofern, und das funktioniert ja für ihn. Du siehst es, in Hamburg am Flughafen kannst du Sansibar Prosecco oder Cremant kaufen und kannst den Wein kaufen. Du kannst einen Sansibar Becher kaufen. Das ist, die nehmen halt dieses Lebensgefühl mit nach Hause dann. Und der zahlt in eine Zielgruppe ein, die das cool findet. Und das ist halt die Zielgruppe, die sich diesen Drecksäbel auch auf ihr Auto hinten kleben. Und damit glücklich sind. Und für ihn wird das funktionieren. Also ich denke, dass das die Weinkenner enttäuscht vielleicht. Oder ist er, ich weiß nicht, vielleicht ist der Wein ja sogar sehr gut mit den Sansibar-Säbeln drauf, weil er selber ein Weinkenner ist, der das da hochgebaut hat. Hochgebaut. Aber also ich finde es scheiße. Also das ist, da bin ich halt eine ganz kleine Zielgruppe, die ist halt dann irgendwie abturnt, findet sich irgendwelche. Ich finde auch einen Sylt-Aufkleber auf dem Auto scheiße.
Also ich stehe dem Ganzen voller Bewunderung gegenüber, weil ich es toll finde, wie jemand, also wie eine Person vermeintlich, natürlich dann meistens mit einem Team oder mit einer eingekauften Agentur es geschafft hat, das so extrem zu multiplizieren und bis zu einem gewissen Grad auch für Qualität zu stehen. Also das finde ich auch bei Marco Schneider sehr bewundernswert, der trotz eben auch dieser vielen Flaschen, die er abfüllt, immer noch eine gewisse Grundqualität hat und nicht für den schlechtesten Wein steht und immer noch ein Riesentyp dahinter ist.
Wobei ich da einmal einhaken möchte, also nach einem Wort, also ich habe ein paar Sachen von den Sansibar-Dingern probiert, die es da im Discounter zu kaufen gibt, möchte mich da der Meinung des Vorredners von Reden Lütgen anschließen und sagen, das ist scheiße, aber das ist eine geschmackliche Sache. Wenn wir jetzt bei Schneider sind, oder dann ist Schneider, diese Generation von Winzer, das sind natürlich diejenigen, die relativ früh auf genau dieses Konzept des griffigen, fetzigen, auffallenden Labels gesetzt haben. Auf diesen Moment, guck mal, ich entdecke da was im Weinregal, also auch in einem Supermarkt, und die sind ja auch, das ist die eine Marketinghebel, glaube ich, und dann um diese Verfügbarkeit, also auch um wirklich immer wieder aufzutauchen, musst du doch auch eine gewisse Menge produzieren, dass du überhaupt im Supermarkt sein kannst. Also der kleine, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehr lustige Label hat, der Kollege Matthias Schuh, den Sie und ich mal in Dresden, Meißen besucht haben, der heißt halt Schuh mit Nachnamen und der hat halt irgendwie den rosa Schuh, also ein Rosé und einen Tanzschuh, irgend so einen weißen Everybody's Darling Trinkwein, hat auch pfiffiges Marketing. Der wird es aber nur in den Edeka-Markt oder in den Rewe-Markt nach Hamburg nicht schaffen. Ist dann Menge und diese Lieferheit nicht auch so ein begrenzendes Ding beim Marketing?
Aber das ist jetzt eine Antwort, die Silvio geben muss. Also natürlich machst du kein Marketing, ein Riesenmarketing für Flaschen, die du gar nicht liefern kannst, ja. Also dann kreierst du ja was, was du selber nicht darstellen kannst, und dann ist es auch ein negativer Effekt, weil du dann einen Haufen Geld für Marketing ausgibst und es nie wieder reinbekommst, weil du das Volumen nicht darstellen kannst. Aber ganz kurz, bevor Silvio mal was zum Volumen sagt, was du über Schneider sagst, ist doch das Beste, was passieren kann im Endeffekt, dass du ein Mega-Label hast, was alle wiedererkennen, und dann die Qualität dahinter sensationell ist. Das ist doch genau das, was du willst. Dann jeder geht in Supermarkt oder zum Weinhändler und sagt, ich will den Schneider. Und oder greift ihn sich einfach, weil er es erkennt. Und den habe ich neulich getrunken, Label erkenne ich wieder, nehme ich mit. Und wenn du dann noch das Qualitätsversprechen, das er gibt und für was er steht, erfüllst, hast du alles richtig gemacht. Das ist wahrscheinlich der Erfolg von dem. Ja?
Diese Faszination haben ja einige geschafft. Also es hat ja Weil geschafft, oder es hat eben auch vor Jahren damals eben, das war ja unser Einstieg OC, geschafft. Kann man Marketing alleine machen? Also ich als Winzer, ich als kleiner Gastronom, oder brauche ich da zwangsläufig eine Agentur, um wirklich erfolgreich zu sein? Weil, und ab wann fängt das an? Also muss ich da unbedingt 5 oder 10 oder 100.000 Euro in die Hand nehmen, um ein erfolgreiches Marketing zu bestreiten? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Du musst mal schauen, ob du es, in welchem Bereich du es machen möchtest. Wenn du jemanden hast, der deine Marke irgendwie lebt, irgendeine Größe hast, die du kennst, der dann irgendwo auftaucht mit einer Flasche irgendwas und die in der Öffentlichkeit trinkt, dann brauchst du nicht mehr viel, glaube ich, weil es dann einfach, weil du einen Hype ausgelöst hast. Heute lebt so wahnsinnig viel durch digitales Marketing, und es gibt auch diesen einen Winzer, der ständig seinen eigenen Wein probiert, und ich weiß, oder dass die Gläser, der im Social Media wahnsinnig Präsident ist und sich auch so ein bisschen lustig über sich selber macht und ständig irgendwie wahnsinnig schick irgendwie die nächste Flasche köpft und trinkt und dadurch irgendwie 200.000-300.000 Follower generiert, dann brauchst du, glaube ich, nicht mehr viel mehr. Dann musst du halt jemanden haben, der die Bilder von dir macht und sich darum kümmert, dass die ins Netz kommen. Aber meiner Meinung nach braucht man keine große Agentur. Aber die sich mal mit dieser ganzen Social-Media-Geschichte auseinandergesetzt haben, wissen auch, dass es ein Pain in the Ass ist und dass es schön ist, wenn das jemand regelmäßig für dich macht und du nicht selber dran denken musst. Aber du brauchst keine Millionen Budget, um irgendwie einen Hype auszulösen.
Ja, der Hype ist dann eher was für den tatsächlich geilen Wein.
Ja, ich glaube, der Hype wird ausgelöst, wenn du irgendwie einmal sichtbar warst und merkst, boah, ist geil. Ja, also ob das nun in irgendein, wahrscheinlich auch, wenn die Sansibar ein Sommerfest macht und plötzlich nur ein Weißwein ausschenkt und du dafür irgendwie dem die Charge überlassen hast für 20.000, 30.000 Euro und alle der Sansibar diesen Wein plötzlich richtig geil finden, werden sich daran erinnern und den weiter kaufen und jedem verschenken, und dann hast du schon deinen Hype.
Der kann also natürlich auch wahnsinnig scheiße sein. Also ist das Wichtigste eigentlich beim
Marketing, Hauptsache machen, egal wie und egal was. Also Hauptsache
irgendwas erstmal angreifen, wenn du nichts machst, sieht's ja auch
nach außen treten.
Ja. Ja, und also die einen guten Wein haben und dann noch cooles Marketing machen und selber dahinter stehen und daran glauben, was sie machen, die werden Erfolg haben. Aber wenn du nichts machst, dann wird es auch keiner mitkriegen, und dann hast du vielleicht deine 3, 4 Connoisseure, die deinen Wein kaufen und den auch immer wieder verschenken, und dann bleibst du halt beim kleinen Volumen und bist vielleicht auch glücklich.
Das sind doch jetzt so die Lebenstipps, die man braucht, oder? Irgendwie, wir brauchen einen vernünftigen Wein, und für die markigen Fragen rufen wir dann den Philipp wieder an, würde ich sagen. Ich würde an der Stelle
mich rausschmeißen.
An der Stelle mich wahnsinnig bedanken für die sach- und fachkundige Meinung und Unterstützung. Beim Gründen eines Weingutes würden wir uns wieder an Sie wenden, Herr Vorsitzender.
Ja, das finde ich großartig. Ich würde auch sehr gerne probieren, ne? Also dann, und euch dann sagen, ob es sich lohnt, dann ein vernünftiges Label drauf zu machen, oder ob er lieber das griffige Label macht, was dann einfach nur für Volumen sorgt und dann aber Enttäuschung mit sich bringt am Ende.
Gut, dann sagen wir danke.
Es war mir eine Freude. Dank.
Und bis später. So, Silvi, wir bleiben noch so ein bisschen und machen uns da einmal Gedanken darüber, was wir jetzt alles erfahren haben. Also ein guter Wein hilft wirtschaften. Das haben wir jetzt, das ist so die Kernaussage, oder?
Ich glaube, die Kernaussage ist, also für mich persönlich, dass du auf der einen Seite Qualitätsweine und auf der anderen Seite gemachte Weine hast. Und in seltensten Fällen, aber durchaus in repräsentativen Fällen, findet beides zueinander. Also das, was ich jetzt für mich persönlich mit auf den Weg nehme, ist erstmal machen. Also machen, machen, machen. Egal, ob im sozialmedialen Bereich sich jemanden nehmen, übers Auftreten nachdenken und aktiv werden.
Es gab einen Punkt noch, den Philipp benannt hat, quasi ein geiler Wein, aber ein Scheißlabel. Das gibt's meines Erachtens relativ häufig, wobei Scheißlabel vielleicht jetzt das falsche Wort ist, aber zumindest mal doch ein eher sehr unauffälliges, was so im Weinregal durchaus untergeht. Gibt's denn so Weine, die gefühlt auch immer ausverkauft sind, obwohl sie eigentlich alle Darstellungs-Marketing-Maßnahmen, Sichtbarkeit etc. sich da keiner drum schert?
Ich glaube, da brauchst du nur die Mosel rauf und runter gehen oder teilweise durchs Badische gehen oder auch also zum Teil durch die Pfalz. Also gerade in Deutschland, im Elsass, hast du teilweise so unspektakuläre Labels. Im Burgund, also ist ja ein modernes Label, etwas richtig Abschreckendes. Da suchst du diese teilweise seit 100 Jahren nicht renovierten Labels und da ist es ein Indikator mehr oder weniger für einen authentischen, traditionellen Wein, und wenn Weingüter hingehen und moderne Labels gestalten, dann ist man da eher skeptisch. Die Traditionsproduzenten oder die traditionellen Weinanbaugebiete, glaube ich, stehen da so ein bisschen dafür. Also man kann, wenn sowas generationsgreifbar passiert, dass eben ganz viele Weingüter ihre Labels verändern, dann hat es meistens einen Grund. Also dass die dort produzierten Weine sich komplett überarbeiten oder überarbeiten müssen. Und bei vielen finde ich es total schade. Also es gibt ganz viele Weinproduzenten, die früher so unglaublich schöne, authentische Labels hatten und dann versuchten oder da irgendjemand haben rüberschmieren lassen und jetzt eigentlich etwas Auswechselbares haben. Also gibt's auch hier in Sachsen, gibt's im Rheingau, an der Mosel. Bei so vielen hätte ich mir gewünscht, sie hätten ihre alten, traditionellen Labels behalten.
Nun, das ist ja eine Designfrage. Ja. Also in den meisten Fällen wird ein Winzer eine Agentur beauftragen, die entwerfen dem irgendwas und dann kann das gut ausgehen oder auch schlecht ausgehen. Aber meinst du, dass das auch eine, also das hast du ja gerade angedeutet, ist dann auch eine quasi sozusagen eine inhaltliche Veränderung geht damit einher? Nur weil ich ein neues Label mache, richte ich auch meine Weine anders aus?
Ist kein Muss, aber passiert oft, dass die nächste Generation einfach.
Das ist eher so dieser Generationswechsel.
Weinbautechniken, ja. Generationswechsel ist oftmals ein Thema, dass eben auch der neue Winzer ein neues Gesicht, eine neue Außendarstellung haben möchte. Und das so als ein Tool in seiner Außenpräsentation nimmt. Also ich glaube, ein ganz, ganz großer Baustein, der ja jetzt erst seit 5 oder seit 7 Jahren vielleicht präsent geworden ist, ist diese ganze sozial-mediale Geschichte, dass Winzer viel mehr erzählen, berichten, viel mehr Spaß machen, viel greifbarer werden durch eben Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer.
Dann gibt es diese Partnerschaften, will ich es mal nennen. Ne? Also man sucht sich irgendeinen in der Öffentlichkeit stehenden Menschen und lässt den als Multiplikator, Ambassador, also Botschafter oder irgendwie sowas agieren. Auch das ist ja so ein Hebel, den immer mehr Leute nutzen.
Aber ich glaube, diese ganze Marketinggeschichte hat sich in den letzten 10 Jahren total gravierend verändert. Also PR-Briefe schreibt ja, glaube ich, kaum jemand mehr an irgendwelche Zeitungen, die sagen, wollt ihr nicht über uns berichten?
Nee. Also sehr so der, ich, also was es glaube ich immer gibt, ist natürlich so ein Kontakt, ja, du kennst einen von der Zeitung, den rufst du an, sag mal, hier wollt ihr nicht mehr irgendwas machen. Ich glaube, das gibt's auf jeden Fall schon, aber das ist ja eher eine PR-Geschichte. Also wie trittst du in die Öffentlichkeit? Ja, eine Marketingmaßnahme ist ja für mich schon eine Strategie, die da kommt, dann nehme ich Geld in die Hand Und verwirkliche das, ja. Sei es, ich gehe auf Instagram, hinterlege das mit Werbebudget, lasse durch eine Agentur Posts vorbereiten, etc. und pushe das mit dem Budget, um aber Reichweite zu generieren.
Findest du, dass Winzer ausreichend Marketing betreiben, oder findest du, es ist zu viel, zu wenig? Also empfindest du es als angemessen, oder?
Wir hatten in einer der letzten Ausgaben, hatte ich glaube ich bei hier Pack meinen Koffer, die Bauerweine genannt, wo es, finde ich, auch gelungen ist, wo das eine gute Balance zwischen Marketing und PR-Aktivität, einem fetzigen, griffigen Label und auch einem anständigen Wein. Ich glaube auch die vorhin benannten, der Schneider, Hänsel, das sind alles Leute, die, wo ich finde, dass das, was man da zu trinken kriegt, um das mal salopp zu formulieren, als auch die Dinge, die in der Öffentlichkeitswahrnehmung gemacht werden, irgendwie alles in einem guten Verhältnis steht. Ich denke, dass viele Winzer, die haben schlicht nicht die Zeit. Also gerade der Familienbetrieb, wenn du jetzt nicht so ein ganz junger Mensch bist, der so, wie es schon heißt, Digital Native ist, der also sowieso von vorgespielt bei Insta, Facebook, YouTube, Bildern herumturnt und für den es dann ein leichtes ist, auch auf der Ebene deine Dinge zu verbreiten und zu erzählen, wie toll es im Weinberg ist, was für einen geilen Wein man macht, und der neue Wein wird so und so genannt, oder du suchst hier die Weinpatenschaft und wir alle suchen den neuen Namen für den neuen Riesling und weiß der Kuckuck was, oder andere PR-Aktionen, oder wie zum Beispiel diese Winzerin-Aktion, die es mal gegeben hat, trinkt mehr Milch, also diese Anspielung auf die Liebfrauenmilch. Das sind alles so Marketing-Sachen, wo ich finde, wo man klar merkt, die junge Generation Winzer, die mit Social Media etc. aufwächst, die nutzt das auch. Das ist halt die Kommunikationsebene. Aber der klassische Winzer, Familienbetrieb, die haben so schon genug zu tun, und da glaube ich, ist so die Marketingmaschine, dafür ist dann das Geld nicht da, oder zumindest auch kein Verständnis dafür, so eine Marketingmaschine anzuwerfen und Geld aufzuwenden. Das ist ja eher so, wir machen geilen Wein, unser guter Wein, der wird, weil er einfach so gut ist, der wird gefunden und deshalb getrunken und deshalb gekauft. Ja, am Ende ist es ja, hast du ja auch in Deutschland viele Winzer, auch gerade die kleineren, die werden eh ausgetrunken. Also da ist die Notwendigkeit, die haben kaum, also viele ja auch, weißt du selber, gar nicht die Möglichkeit, noch mehr Wein zu produzieren, weil es kaum noch mehr Gebiet gibt. Die könnten höchstens ein anderes bestehendes Weingut aufkaufen oder irgendwie sowas veranstalten. Aber du wirst ja die Marke.
Oder kein Personal, also es ist ja.
Deshalb bemühen, weil du mehr Wein verkaufen willst. Und viele könnten das gar nicht, also weil sie mehr schlicht nicht haben.
Oder einfach Imageaufbau und damit eben Preisdarstellung. Das ist ja eben auch nicht zu verkennen, dass ein Schneider wäre eher nicht so erfolgreich geworden für seinen Pfälzer Riesling, nicht unbedingt 10 Euro hätte nehmen können oder 15 Euro hätte nehmen können, sondern bei den damals üblichen 5 Euro hängen geblieben wäre und allein durch diese Aktivitäten es geschafft hat, dem Wein eine gewisse Wertigkeit, losgelöst von der Qualität, zu geben, und einfach sich damit, also das ist ja eins der Beispiele, wo sich's gerechnet hat. Also man
investiert ja, mir fällt ja noch ein, dann eben auch in, sagen wir mal, Preisbeispiel ein, was ich so über die Jahre beobachte, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal benannt, den Cloudy Bay. Der ist mir sicherlich als einer der ersten aufgefallen vor vielen Jahren, als so dieser typische Neuseeland Sauvignon Blanc mit Stachelbeere, volle Granate, Frucht und so dieser typische Geschmack, der irgendwie, Marlborough, der so dafür steht. Der ist ja über die Jahre, der ist ja gefühlt jedes Jahr 1 oder 2 Euro teurer geworden. Werden da die Marketingkosten refinanziert oder ist das schlicht die Ansage gewesen, wir stellen jetzt hier ein Weingut hin, wir machen damit Business und wir gehen Stück für Stück. Gibt es da irgendwie so einen Marketingplan vorher, dass einer sagt, okay, wir starten mit 18 Euro im europäischen Markt und unser Ziel ist in 10 Jahren 30 Euro?
Ja gut, jetzt sind sie bei 25 Euro irgendwo, von dem her haben sie es da nicht so wirklich weit getrieben. wenn du überlegst, dass eben ein guter Sauvignon Blanc aus Neuseeland 12 Euro kostet, also da ist der Himmel nicht so sehr durchschritten. Ich glaube, dort war es einfach dann früher oder später die Zugehörigkeit zur LVMH-Gruppe, dass die dort wesentlich mehr Marketing und wesentlich mehr Aktivitäten dann irgendwo durchführen konnten, durften, mussten. Aber so preislich, finde ich, also ist der nicht so extrem durch die Decke geschossen für auch den Namen, den er dann irgendwo hat. Ist natürlich jetzt traurig, dass es den auch bei Lidl gibt, also ob das jetzt Sinn und Zweck des Ganzen war, aber ja.
Na gut, wusste ich gar nicht,
also was denn bei Lidl ist. Also wenn das Ziel ist, dann irgendwann, dass du bei, also wie eben auch vorhin bei Sansibar erwähnt, dass du dann irgendwann in Discountern präsent bist, dann weiß ich nicht, ob das das Ziel eines in Anführungszeichen gut arbeitenden Winzers sein sollte, da weiter noch mehr Marketing zu betreiben. Also ich glaube, das hat andere Ziele, und die Ziele sind dann einfach eine andere Art der Nachhaltigkeit, eine andere Art der Präsenz, eine andere Art der Wahrnehmung und eben auch vielleicht Leute oder Weintrinker zu erreichen, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte.
Das würde ich, wir fanden es doch aber heute eine sehr erhellende und bereichernde Podcast.
Ja, eine sehr tiefsinnige und auch sehr, sehr qualitativ, sehr
hochwertige. Auch mal was gelernt habe, das fand ich ganz gut. In diesem Sinne wünschen
wir... Mir genauso, ich bin ganz... Was? Ich wollte meine Ergriffenheit demonstrieren, entschuldige, aber du wolltest das Schlusswort.
Ich wollte das Schlusswort einleiten, da ist ja auch eine sehr informative, tiefgreifende, aber auch doch in die Länge gehende Folge ist. Und um den geneigten Zuhörer nicht weiter zu strapazieren, dann auch all das, was wir jetzt hier erfahren haben, will erstmal verdaut und runtergespült werden. Auch das würde ich mich jetzt auch widmen wollen. Und in diesem Sinne aus Hamburg sage ich Tschüss nach Dresden und in den Rest der Welt.
Heb abwärts, ebenfalls Tschüss und ganz liebe Grüße und danke fürs Zuhören.